womit wir schon wieder beim Thema wären, dass ich auf der Stelle ein bisschen von der blanken Münze wegholen möchte. Ich möchte die Frage in die Runde stellen, die ich eigentlich als allererste Frage gestellt habe. Die Grenzen sind offen. Wir stehen vor der Realität eines geöffneten, freien Marktes. Wie gehen wir damit um? Halten wir es aus? Hält unsere gewachsene Orchesterlandschaft das aus? Muss sie es aushalten oder muss sie sich vielleicht verändern? Klaus Strohlig.
Also eine Landschaft, auch eine Orchesterlandschaft, muss sich unentwegt verändern, wenn sie leben will. Sonst wäre es kein lebender Organismus. Das ist gar nicht die Frage. Und sie verändert sich ja auch unentwegt. Das sehen wir an unserem Aufgabenbereich, der sich in den letzten Jahren erheblich verändert hat. Auch in Dingen, die früher vielleicht eine deutsche Orchestervereinigung nicht so gemacht hat. Ich denke an die Zusammenarbeit mit Schulmusikern, ich denke an die Zusammenarbeit mit Jugendorchestern. Alles das muss aufgebaut werden, weil in der Vergangenheit in der Tat sehr viel versäumt worden ist. Nur, was wir hier diskutieren, ist ja nicht nur ein musikalisches Problem, es ist ja vor allen Dingen auch ein politisches Problem. Wenn man mal überlegt, das ist ja gar nicht so sehr lange her, man kann das alles noch in einigermaßen in Erinnerung haben, auch in der DDR haben die Leute nicht Armut gelitten. Das war nicht der springende Punkt. Es gab ganz andere Punkte. Trotzdem war das Preisunterschied und das Vergütungsniveau, dieses Gehaltsniveau ein völlig anderes, weit unter dem in den westlichen Bundesländern heutigen. Und das musste ganz schnell nachziehen. Weniger. Es musste ganz schnell nachziehen nach einer Weile, weil das dann nicht auszuhalten war. Hier haben wir verschiedene gesellschaftliche Verhältnisse nebeneinander. Wenn ein bulgarischer Musiker, wie von Ihnen erwähnt, Herr Hartung, mit 30 Euro für ein Konzert dann irgendwann wieder zurückkommt nach Bulgarien, da hat er dort nicht unbedingt schlechtes Geld in der Hand.
Ein Viertel seines Monatsgehalts.
Ja, und hier, ja, aber auch, ich meine, auch in der Relation zu dem, was er sich dann leisten kann. Mhm. Nicht, also hier mit 30 Euro, da darf
ich
aber nicht
mehr leben. Herr Strohlig, Sie haben ja gerade eigentlich die Vision haben Sie eigentlich beschrieben, nämlich dass genügend Publikum und ein genügend starker Markt da wäre, um alle gut und prima zu ernähren. Die reale Situation sieht ganz anders aus im Moment. Es ist vielleicht nur eine Übergangssituation. Sind es 15, 20 Jahre, so wie bei der Wiedervereinigung, von der ich glaube, dass er noch immer nicht gelungen ist, die uns davon trennen, dass das akzeptiert wird?
Herr Geisler, da ist ein anderes Problem. Das betrifft nicht nur die Orchesterlandschaft, das betrifft genauso Theater, das betrifft Bibliotheken, das betrifft alles, was mit Kultur zusammenhängt, dass die Durchschnittsrate in den Haushalten, in den öffentlichen, die ja dafür doch die Verantwortung tragen, so ist das nun mal in Deutschland gewachsen, auf unter 1% gesunken ist. Und wenn das unter 1% wert ist und dann soll noch in der Kultur gespart werden, dann können Sie sich vorstellen, was man unter 1% sparen kann im Verhältnis zu anderen Posten, die dann
das ist aber eine gesellschaftliche Aussage. Das ist auch eine politische Aussage, die Geringschätzung
dadurch
von Kunst und Kultur.
Dadurch wird natürlich der Druck auch erheblich höher. Und ich meine, man sollte auch nicht so tun, als wären die Orchestermusiker so goldene Landschaften. Seit ungefähr 10 Jahren, vielleicht auch 12 Jahren, weiß ich es nicht genau, aber mit steigender Tendenz entwickelt sich eine Musikermedizin. Weil die Leute durch den, ob das richtig ist oder nicht richtig ist, kann man sich streiten. Ich bin da eher auf einer anderen Seite. Aber durch der immer höhere Perfektionsdruck, der kommt, verkrampfen die Leute. Die werden krank, die können gar nicht mehr bis 65. Unmöglich. Was machen Sie? Ich weiß nicht, wie bei Ihnen. Der Druck ist jetzt in Proben beispielsweise. Und dann durch die Erwartungen, dass dieser jeder hat. Das geht ja bis runter zum CND-Orchester inzwischen. Was machen Sie mit den Leuten, wenn die mit 45 in dieser Situation, in der sie sich befinden, dann fertig sind und im Monat aber oder die Konzerte eben in dieser Form bezahlt bekommen haben? Das sind doch viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Wir sprechen jetzt über ein paar Querschnitte. Wie sehen denn die Längsschnitte aus für den Musiker?
Die Längsschnitte sehen so aus, dass meine Musiker durchaus sonnenverbrannt von den Tourneen zurückkommen und sehr viel Spaß hatten und gut verdient haben und toll musiziert haben.
Gut verdient?
Natürlich. Ich sage ja, 80 bis 120 Euro ist ein toller Verdienst.
Sie sind ja doch selbst Freiberufler. Und an den Tagen, wo Sie nichts leisten, verdienen Sie ja auch nichts. Ja, wo Sie
nichts und genauso geht es den anderen Musikern.
Also jetzt, Herr Gebo, hören Sie bitte auf, wieder Ihre vorgefertigten Statements abzulesen. Sie haben ja schon formuliert, ich erlaube mir zu widersprechen.
Ja, also gut, aber es ist nicht lachend. Deutsch ist für mich eine fremde Sprache. Das muss ich ein bisschen vorbereiten. Tut mir leid.
Gucken wir trotzdem auf diese Problematik. Man könnte das ja an einer anderen Stelle zuspitzen. Wir haben es vorhin angesprochen, die osteuropäischen Musiker, die zu uns kommen, sind oft fantastisch gut ausgebildet, werden von Orchestern gerne aufgenommen. Ich frage jetzt mal, vielleicht, weil Sie einen besonders guten, industriekompatiblen Orchesterklang produzieren, zu reproduzieren gelernt haben. Ist das vielleicht so eine Art alter Drill, der jetzt sehr gut in ein neues industrielles Ausnutzungsbewusstsein reinpasst? Kann das die Kompatibilität vielleicht ausmachen?
Das ist ganz wichtig.
Oder die Faszination an solchen Musikern?
Also das muss man ist ganz wichtig, was Kurt Masur gesagt hat in seinem Interview im Rheinischen Merkur vor wenigen Tagen, das ich voll unterstreichen muss. Es geht nicht um den pekuniären Faktor bei der Sache. Es geht darum, dass die östlichen Musiker ganz anders an die Musik herangehen. Das heißt, die sind wirklich mit Leib und Seele dabei. Sie empfinden Musik noch ursprünglicher als unsere West- oder ostdeutschen Genossen das tun. Die Orchester, die ich in Deutschland dirigiert habe, dazu gehören die A-Orchester, einige Rundfunkorchester, haben mir nicht die Freude bereitet und das Leben durchaus nicht so leicht gemacht wie die Ostmusiker. Die haben wirklich aus der Seele gespielt und hatten Spaß.
Also
und haben
es nicht ist sozusagen, es ist also ein Musik, ich frage, das interessiert
Sie können
mich.
Bitte sehr.
Es ist also, Sie machen das aus Qualitätsgründen.
Natürlich
und nicht, um sich zu bereichern.
Woher soll ich mich bereichern? Wenn ich meine Konten offenlege, würden Sie staunen.
Was mich viel mehr bewegt, ist, bilden wir in der Bundesrepublik vielleicht seit 20 Jahren völlig an der Realität vorbei aus, mit teuren Musikhochschulen, mit teuersten Instrumentarien, die ja staatlich finanziert sind, am Markt, an Bedürfnis, an der Realität vorbei aus? Hauen wir da an dieser Stelle vielleicht schon jede Menge Geld falsch raus?
Da sind wir beim Thema. Wenn ich meine Studenten von der Kölner Musikhochschule ins Philharmonische Orchester einlade, kann man ja eigentlich nach dem Konzertexamen erwarten, dass die das alles können. Die Wahrheit ist die, dass ich praktisch von Anfang an das Orchesterspiel beibringen muss. Es scheint in der deutschen Hochschulausbildung ein Thema zu fehlen: aufeinander hören, philharmonische Technik und Allgemeinbildung über die vorhandenen Werke. Das heißt, ich bilde also praktisch eine Nachausbildung aus, die ganz existenziell wichtig ist. Dazu kommt eben, dass eine Lebenserfahrung komplett fehlt, nämlich der tägliche Umgang mit Konzerten und Tourneen. Das Allerwichtigste überhaupt für einen Musiker ist das Vagabundendasein. Das heißt, im klassischen Sinne werden Tourneen gefahren und die Musiker werden herangeführt an den Nervenkitzel von täglichen Aufführungen. Dazu eben auch Lampenfieber zu verlieren, ist ja das Allerschwierigste. Ich selbst habe gezittert, als ich in der Juilliard School meine Vorspiele hatte. Ich konnte kaum die Bratsche hochheben und ich habe mir selbst das Lampenfieber durch mein eigenes Orchester abgewöhnt. Das ist ganz existenziell wichtig.
Das war eine grobe Antwort auf die Frage Klaus Strohlig.
Das ist sicherlich nicht ganz so einfach und ich würde mich weigern, da solche Globalisierungen abzugeben. Sicher kann man auch an der Hochschulausbildung eine Menge verbessern. Und in der Tat ist es wirklich so, dass der Konkurrenzdruck durch Musiker von Musikhochschulen anderer Länder erheblich gewachsen ist und man diesen Druck auch aushalten muss. Andererseits ist das natürlich ein Kreislauf, wenn wir nicht so viel Orchester in Deutschland hätten, beispielsweise, woanders ist das durchaus ähnlich, bräuchte man auch keine Musikhochschulen. Wenn es keine Musikhochschulen gäbe, hätten auch die Freelance-Orchesters keine ausgebildeten Musiker, die letztendlich wieder von den Hochschulen kommen müssen.
Ein Circulus Viciosus, das ist schon in Schlusswort, Herr Tilman Jens.
Ich mache es auch ganz kurz. Also ich finde ja toll, wenn Volker Hartung die osteuropäischen Musiker so preist. Ich sage nur,
das tut Kurt Masur ja auch.
Dann soll er sie auch, und Kurt Masur tut das auch so behandeln. Dieses meine ich.
Sie fühlen sich gut behandelt.
Juri Gilbo?
Ja, also ich bin überzeugt, dass die Musiker und Orchester aus Europa stellen für die europäische Kulturlandschaft gar keine Gefahr dar.
Überhaupt.
Denn Kulturveranstalter können so einfach dem westeuropäischen Publikum vielfältiges Konzertleben anbieten. Und wer profitiert davon? Nur das Publikum. Und das eigentlich sollte unser Ziel sein, unser gemeinsames Ziel.
Und wenn wir über gemeinsame Ziele reden, Herr Strohlig.
Das würde ich unterstreichen unter Umständen, wenn das so läuft, dass man sagen kann, die Musiker haben auch was davon. Bloß wenn das die Zukunft ist, wenn sich jeder, der Lust hat, 10 Musiker oder 20 Musiker nimmt und damit mit den Musikern unterwegs ist, dann ist das ein Problem.
Für die Gewerkschaft.
Es ist auch ein Problem, weil ein Orchester oft erst dann entsteht, wenn es lange zusammenspielt. Sorry Leute, das war's für heute. Bei der Suche nach grenzenloser Musik sind wir doch auf eine ganze Menge Grenzen gestoßen. Überwunden haben wir wenig. Und was wir lernen können, ist vielleicht mehr aufeinander hören. Danke an unsere Gäste, die Dirigenten Juri Gilbo und Volker Hartung, an Klaus Strohlig von der DOV und an den Kulturjournalisten Tillmann Jens. Die technische Realisation besorgt Andele Kurzil und Winfried Messmer. Regie führte Christoph C. Stechbart und für die Redaktion zeichnet Wolf Löckle verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Geißler zusammen mit unseren Live-Musikern Ivan Hayek und Roman Bichler. Sie heben ab mit Paragliding, und wenn Sie was über abgehobene Autofahrer erfahren wollen, bleiben Sie dran. Bayern 2 Radio bringt jetzt was über Rotlichtzünder und über Raser.